Wenn in Deutschland die Spatzen etwas von den Dächern pfeifen, dann heißt das, jeder weiß Bescheid. Denn was die Spatzen von den Dächern pfeifen, das kriegt jeder mit und es dringt in jedes Ohr und in jedes Bewusstsein ein. In England scheint es dafür einen ähnlichen Begriff zu geben oder gegeben zu haben. Da sagte man, da pfeifen es die Bäckerjungen in den Gassen. Und wenn wirklich alle Bäckerjungen ein bestimmtes Lied in den Gassen pfeifen, dann ist das ein Gassenhauer. Im Jahre 1744, schon etwas her, da wurde so ein Gassenhauer in den Straßen von London gepfiffen und gesungen. Dieser Gassenhauer hatte eine Melodie aus der überaus beliebten Oper von Henry Purcell, King Arthur, König Arthur. Darin stimmt Venus, die Liebesgöttin, einen Hymnus auf die Schönheit der britischen Inseln an. Und mit diesem Lied hat sie sich ganz offensichtlich in die britischen Herzen hineingesungen. Sie hat sich auch hineingesungen in das Herz eines ganz besonderen Londoners, der sich davon anrühren lassen hat. Und dass der so empfänglich war für solche Rührung, das war gar kein Wunder. Denn das Herz dieses Mannes war gerade erst in Flammen aufgegangen. Die Flamme, die sein Herz in Brand gesetzt hatte, hieß Sarah Gwynne. Und der verliebte Mann war der anglikanische Geistliche Charles Wesley. Charles Wesley, das ist natürlich unser Wesley, der zusammen mit seinem älteren Bruder John zu den Kirchenvätern der weltweiten methodistischen Kirchen gehört. John und Charles haben als unermüdliche Reiseprediger ganz Großbritannien bereist zu Pferde und haben auf offenem Feld gepredigt, haben manchmal riesige Zuhörermengen gehabt und sie haben vielen Menschen durch ihre Predigt dazu geholfen, zum lebendigen Glauben an Jesus Christus zu kommen. Ausgebildet waren die beiden als anglikanische Priester. Es war ihr Anliegen, ihre eigene Kirche, die ziemlich erstarrt und verkrustet war, von innen her zu erneuern. Dabei haben sie schnell gemerkt, dass das nur geht, wenn sie nach außen gehen, wenn sie dahin gehen, wo die Menschen sind und sie da ansprechen, das auch in einer Sprache tun, die die Menschen gut verstehen können und die ihnen gut eingeht. Weil die beiden Wesleys das sehr planvoll, geradezu methodisch gemacht haben, ist an ihnen der Spottname Methodisten hängen geblieben. Den haben sie sich aber gerne gefallen lassen. Sie haben einfach den Spottnamen zu ihrem Markenzeichen verwandelt und übernommen. John Wesley, der ältere der beiden Brüder, war der Kopf der Bewegung. Er war sehr, sehr strukturiert, er war ein strategischer Denker und willensstarker Organisator. Ihm ist es gelungen, diese Bewegung von Anfang an in gute Strukturen zu bringen und die Menschen auch miteinander zu vernetzen. Aber wenn John der Kopf der Bewegung war, dann war sein Bruder Charles so etwas wie das Herz der Bewegung. Charles war jemand, der eine hohe Begabung als Dichter und Liedersänger hatte. Er war sehr emotional, sehr warm. Darin unterschied er sich von seinem Bruder John. Er hat mit seinen Liedern gewissermaßen das Evangelium den Leuten ins Herz gesungen. Jetzt aber, 1744, da ist sein Herz für Sarah Gwynne entflammt und nun ist sie es, der er verliebte Briefe und Liebesgedichte schreibt. Interessanterweise ist sein starkes Gefühl der Liebe aber nicht auf die Verliebtheit zu Sarah beschränkt, sondern das, was er empfindet, seine starken Gefühle, die inspirieren auch seine Liebe zu Gott. Die Zuneigung zu Sarah lässt ihn umso empfänglicher werden für die Liebe, die Gott auf diese Erde getrieben hat. Und in dieser Situation dichtet er das Lied Love Divine, also göttliche Liebe. Wir haben dieses Lied auch in unserem Gesangbuch und dort in deutscher Übersetzung heißt es, Liebe, komm herab zur Erde. Und das ist eine Verdichtung seines Lieblingsbibeltextes, den wir schon am Anfang des Gottesdienstes gehört haben, aus Johannes, 1. Johannes 4, Vers 10 bis 11. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, sollen wir uns auch untereinander lieben. Also, Gottes Liebe steht am Anfang. Nicht, weil wir so liebenswert sind, nicht, weil wir so fromm oder gut sind, lässt Gott sich auf uns ein, sondern er macht den Anfang, er kommt auf uns zu, bevor wir uns überhaupt gerührt haben. Und darin hat die Beziehung zwischen Gott und Menschen seinen Bestand, ihren Bestand, dass Gott der Erste ist. Gott hat angefangen mit der Liebe, er hat uns zuerst geliebt. Er ist durch seinen Sohn auf uns zugekommen und hat alles ausgeräumt, was zwischen uns und ihm steht. Das Lied, das Charles Wesley damals gedichtet hat, das singt in 4 Strophen davon. Wir haben es in deutscher Übersetzung gleich mit 3 Übersetzern zu tun, Johann Christoph Hampe, Lothar Pöll und Christoph Kleiber. Die haben das nicht wörtlich übersetzt, denn das ist ziemlich schwierig, die Charles Wesley Lieder wörtlich zu übersetzen, aber sie haben es sinngemäß gut hingekriegt und dabei viel von dem aufgenommen, was uns als Methodisten geistlich wichtig ist, was für unsere methodistische Theologie wichtig ist. Ich möchte euch in der Predigt jetzt vor allem mit diesem Lied ansprechen und bitte euch darin einzustimmen. Wir singen jetzt zuerst einmal die erste Strophe des Liedes. Diese erste Strophe ist eigentlich nichts anderes als ein Gebet an den liebenden Gott. Sie singt davon, was Gott längst ist, was Gottes Liebe längst tut. Gottes Liebe ist nicht von dieser Welt, heißt es in dieser Strophe. Und das bedeutet ja, sie ist nicht das, was wir an Liebe überhaupt aufbringen können. Die Liebe Gottes sucht nicht den Rausch. Die Liebe Gottes sucht nicht sich selbst. Die Liebe Gottes sucht nicht eine schnelle Erfüllung ihrer Wünsche. Die Liebe Gottes ist vor allen Dingen zuvorkommend. Sie kommt auf uns zu, noch bevor wir uns überhaupt bewegt haben. Das ist ein Hauptthema methodistischer Theologie. Die Gnade Gottes und auch die Liebe Gottes ist zuvorkommend. Wesley hat immer wieder von der vorlaufenden Gnade Gottes gesprochen und ich finde, das ist ein tolles Bild. Gottes Liebe, die läuft sozusagen schon auf uns zu, so wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn der Vater auf den Sohn zuläuft. Und dann schlägt sie bei uns ihr Zelt auf. Auch ein seltsames Bild, aber ein schönes Bild. So nahe ist uns Gott, dass er unter uns wohnt. Eigentlich ist das ein Zitat aus dem letzten Buch der Bibel, aus der Offenbarung. Da heißt es am Ende, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen. Und Hütte kann man genauso gut mit Zelt übersetzen. Ich muss denken an diese kleine Hütte in Bethlehem, in der Jesus geboren wurde und in der das so anschaulich wird, die Hütte Gottes bei den Menschen. Er wohnt wirklich bei uns, ganz einfach in unserer Nähe. Aber dann ist uns Methodisten das so wichtig, diese Liebe gilt allen. Und davon singt die erste Strophe auch. Keine Schranke schränkt dich ein. Gott meint wirklich jeden Menschen, nicht besondere Menschen, sondern zu jedem Menschen will er kommen. Und das gilt nicht erst in ferner Zukunft, sondern jetzt. Lass bei uns Armen heute dein Erbarmen sein. Das ist der Grund, warum Gottes Liebe sich in Bewegung gesetzt hat, damit wir sie heute erfahren und damit wir uns davon selbst bewegen lassen und sie weitertragen zu anderen Menschen, damit die frei werden und in die Gemeinschaft mit Gott hineinfinden. Wir singen die zweite Strophe. Wir gehen in dieser Woche auf das Reformationsfest zu. Am nächsten Sonntag, am 31. Oktober, ist Reformationsfest. Das ist die Grunderkenntnis der Reformatoren, dass unser Herz gefangen ist. Und diese Strophe singt davon. Luther hätte das ein bisschen anders ausgedrückt. Er hat gesagt, der Mensch, der hat sich in sich selbst verheddert. Er spricht von einem Homo incurvatus in se und meint damit ein in sich selbst verkrümmter Mensch. Was soll das bedeuten? Das soll bedeuten, dass wir Menschen immer wieder auf uns selbst gucken und versuchen, aus uns selbst heraus dann auch Gott begegnen zu können, uns irgendwie zu ihm raufarbeiten zu können. Aber gerade weil wir das immer wieder aus uns selbst heraus versuchen, darum kommen wir auch immer wieder an unsere eigenen Grenzen. Unser eigenes Tun wird uns nie zu Gott bringen. Es ist doch unser Tun umsonst auch in dem besten Leben, so hat Luther gesungen. Bei allem, was wir tun, landen wir immer wieder bei unseren Unmöglichkeiten. Und gerade dann, wenn wir stolz sind auf das, was wir geschafft haben, ist es der Stolz, der uns im Wege ist, der zwischen uns und Gott steht. Diese Selbstbezogenheit ist es im tiefsten Kern, was die Bibel mit Sünde meint. Selbstbezogenheit, das ist es, was uns von Gott trennt. Unser Lied hat das auch klar zum Ausdruck gebracht. Unser Herz ist gefangen und dabei ist Sünde nicht in erster Linie moralische Schuld, sondern viel eher Angst und Traurigkeit. Angst, das hat mit Enge zu tun. Das hat mit unseren beengten Möglichkeiten als Menschen zu tun. Und Traurigkeit, das ist unsere Unvollkommenheit, das Leben selber zu meistern. Angst und Traurigkeit, das sind Kräfte, die unser Leben richtig beherrschen können. Kennt ihr das, dass Angst oder Traurigkeit schlechte Ratgeber sind? Dass sie uns nicht zur Ruhe kommen lassen? Ruhe, das sagt uns die Bibel, besonders im Neuen Testament, ist aber das Ziel für unser unruhiges Herz. Es ist noch eine Ruhe vorhanden, sagt der Hebräerbrief. Er sagt das eigentlich zuerst einmal vom Volk Gottes, das in der Wüste wandert und nicht rauskommt aus der Wüste. Es ist noch eine Ruhe für euch vorhanden. Es gibt ein Ziel für uns. Gott bringt uns zum Ziel. Wir haben das gesungen. Gott lässt uns Ruhe finden. Es ist sein Verlangen, das uns Ruhe finden lässt. Und darum bittet diese Strophe darum, Liebe, komm, komm und befreie eilends uns aus aller Not. Die Liebe Gottes findet uns in unserer Angst. Sie findet uns in unseren Bindungen. Und Jesus Christus befreit uns davon. Er schenkt uns ein Leben ohne all diese Beschränkungen, ein Leben ohne Tod. Wir singen die dritte Strophe. Haben wir es jetzt noch einmal gehört? Gott macht richtig bei uns Wohnung. Er wohnt unter uns. Seine Liebe ist in unserem Leben zu Hause. Aber das hat dann auch Folgen. Bei Charles Wesley hat das zuallererst einmal diese Folge, dass bei ihm eine große Freude durchgebrochen ist. Der war selber ein ziemlich bedrückter und von sich selbst enttäuschter Mann. Als junger Geistlicher der Kirche von England ist er zunächst einmal, genauso wie sein Bruder John auch, nach Amerika gereist. Beide hatten sie das Ziel, dort Indianermissionen zu treiben. Und dann sind sie beide ganz kläglich gescheitert. Charles ist geradezu fluchtartig wieder zurückgereist nach England und war dann so von sich selber enttäuscht, dass er meinte, mit mir kann Gott nichts mehr anfangen. Und dann hat er das erlebt. Das war für ihn ein richtiger Durchbruch, 1739, dass er gespürt hat, doch, mit mir kann Gott etwas anfangen. Er kommt auf mich zu und er will mich gebrauchen. Die große Freude, die er darüber empfunden hat, die hat sich für ihn zuallererst im Lob Gottes ausgedrückt. Er schreibt da, wir loben dich auf allen Wegen, preis sei deiner Liebesmacht. Und das hat er gemacht, indem er in seinem Leben über 9000 geistliche Gedichte und Lieder gedichtet hat. Davon allein innerhalb von 4 Jahren über 6000. Ich kann mir sowas überhaupt nicht vorstellen und vor allem kann ich sowas nicht nachmachen. Das heißt, diese Gabe, die habe ich nicht und wahrscheinlich habt ihr die auch nicht, Gott auf diese Weise zu loben. Aber das macht ja nichts. Wir können in viele seiner Lieder einstimmen. Es gibt eine ganze Reihe davon in unserem Gesangbuch und gibt viele andere schöne Lieder, die uns dazu helfen, Gott zu loben. Aber es geht ja nicht nur darum allein, dass wir den Mund aufmachen. Beim Gotteslob geht es immer auch darum, dass wir unsere Hände gebrauchen. Dienen dir bei Tag und Nacht, heißt es in dieser Strophe, dass wir uns mit den Möglichkeiten, die Gott uns gegeben hat, einsetzen, unsere Hände gebrauchen, unsere Möglichkeiten anwenden. In erster Linie heißt das, dass wir Gott dienen, indem wir unseren Mitmenschen dienen. Denn das hat Jesus ja immer wieder gesagt, was ihr meinen geringsten Brüdern und Schwestern tut, das habt ihr mir getan. Um das tun zu können, braucht man offene Augen, dass wir die Menschen auch sehen in ihren Bedürfnissen, in ihren Nöten. Und es beeindruckt mich sehr, dass die Wesleys dabei vor allem offene Augen hatten für Menschen, die die offizielle Kirche nicht mehr gesehen hat, auf die sie überhaupt nicht mehr geachtet hat. Es gab viele Menschen, die mit Kirche überhaupt gar nichts mehr zu tun hatten, einfach darum, weil die Kirche von ihnen nichts wissen wollte. Ich muss daran denken, dass die Wesleys den Kohlengräbern in Kingswood in Bristol und an vielen anderen Stellen gepredigt haben, die mit Kirche nun wirklich überhaupt nichts mehr zu tun hatten. Charles Wesley hat ein Liederbuch herausgegeben mit dem Titel Songs for the Poor, also Lieder für die Armen. Und das finde ich wunderbar, dass einer die Menschen so im Blick hat, so sehr auch, dass er für sie Lieder schreibt. Und ich habe es am vergangenen Freitag im Seniorenkreis schon erzählt, in seinen Liedern kommen auch Personengruppen vor, die ich in unserem Gesangbuch vergebens suche. Harlots, Publicans and Thieves, also Prostituierte, Säufer und Diebe. Singen wir von denen auch mal? Haben wir die im Blick? Oder sind wir froh darüber, dass wir unter uns sein können? Dienen dir bei Tag und Nacht, das heißt immer den Menschen dienen, die Gott lieb hat und auf die er zugehen möchte. Wir singen die vierte Strophe. In dieser Strophe kommt zum Abschluss noch einmal ein weiteres methodistisches Hauptthema vor, nämlich das der christlichen Vollkommenheit. In der deutschen Übersetzung wird das nicht ganz so deutlich wie in der englischen, aber das ist gemeint, wenn es da heißt, dann vollende deine Werke, lass uns rein und heilig sein. Ja, hier geht es tatsächlich um christliche Vollkommenheit. Und John Wesley hat das die Methodisten immer wieder gefragt. Strebst du danach, vollkommen zu sein? Im Englischen ist das Wort Perfection, Perfektion. Wahrscheinlich geht es euch allen so wie mir auch, dass ihr findet, das ist aber eine problematische Vorstellung. Wer ist schon perfekt? Wer kann das allen Ernstes erwarten, perfekt zu werden? Wer würde uns das auch glauben, wenn wir das behaupteten, dass wir perfekt sind? Wer würde das glauben in einer Zeit, in der es doch so offensichtlich ist, dass Kirchen versagen, dass Menschen in den Kirchen versagen? Und ist das überhaupt etwas, das man anstreben sollte, vollkommen zu werden? Führt uns das nicht zurück in den alten Krampf, wo wir auf uns selbst bezogen sind, in die alte Nabelschau, von der Luther gesagt hat, wer so ist, der ist ein Homo incurvatus in se, ein in sich selbst verdrehter Mensch. Ja, die Gefahr besteht wohl wirklich. Aber man sollte das Kind mit dem Bade nicht ausschütten, denn das Ziel eines christlichen Lebens ist doch, ganz mit Gott verbunden zu sein. Und je mehr wir mit Gott verbunden sind, desto mehr prägt er auch unser Leben. Und das nennt die Bibel heilig sein. Mit Gott verbunden, zu ihm gehören und von ihm geprägt sein. Es hat mich im Theologiestudium sehr entlastet, als mir klar wurde, das meinen die Wesleys nicht als einen Zustand, sondern als einen Weg. Perfektion, das ist ein, jetzt sage ich es mal ganz einfach, das ist ein Tu-Wort, also etwas, womit wir auf dem Weg sind, wo wir uns entwickeln. Meine Überzeugung ist, mit diesem Weg kommen wir erst in Gottes Reich ans Ziel. aber er fängt eben schon hier an. Und schon hier ist Wachstum möglich. Und wenn Wesley gefragt hat, strebst du nach Vollkommenheit, dann heißt das, weißt du, was das Ziel ist? Das Ziel ist, ganz und gar mit Gott verbunden sein. Und strebst du nach diesem Ziel? Willst du darin immer weiter wachsen? Das ist keine Selbstvervollkommnung. Das wäre wieder Krampf und jede Menge Anstrengung, die uns nur an die eigenen Grenzen bringt. Sondern das ist etwas, wo wir durch Gottes Geist die Kraft bekommen, ihm immer näher zu kommen und ihm zu dienen. Ich habe es eben schon gesagt, das wird immer konkret im Verhalten gegenüber anderen Menschen. Und gerade im Verhalten gegenüber anderen Menschen merken wir, wir sind alles andere als vollkommen. Das soll uns aber nicht daran hindern, mit aller Kraft dieses Ziel zu verfolgen, dass wir Gott und damit auch den Nächsten lieben. Diese letzte Strophe ist von Christoph Kleiber übersetzt worden und diese Übersetzung erinnert uns an das, was unabhängig von unserem Fortschritt auf dem Weg der Heiligung gilt und was letztlich entscheidend ist. Jeder von uns ist dein Kind. Ja, das sind wir, weil ja die Liebe, die Beziehung zwischen Gott und uns nicht darin besteht, dass wir schon so weit gekommen sind, sondern dass Gott auf uns zugelaufen ist, dass Gott uns entgegenkommt. Gott hat uns zuerst geliebt. Und das sagt Charles Wesley in diesem Lied auch noch auf ganz hintergründige Weise. Er wählt sich als Melodie für dieses Lied eben diese Melodie, die damals 1744 alle Bäckerjungen in den Gassen gepfiffen haben. Fairest Isle, all Isles excelling, schönste Insel, die alle Inseln übertrifft. Jetzt muss ich leider sagen, diese Melodie ist eine ganz andere, als wir sie heute Morgen gesungen haben. In unserem Gesangbuch taucht diese Melodie nicht auf. Im ganz alten britischen Gesangbuch, ich habe es noch auf meinem Harmonium liegen, da ist diese Melodie eine von dreien zu diesem Text. Ich vermute, sie würde uns gar nicht gefallen. Sie ist eben doch sehr opernhaft, aber das war der Geschmack der Zeit. Und das hat Wesley ja ganz oft gemacht, dass er Melodien ausgewählt hat, die populär waren, die eingängig waren, Melodien, die von allen gesungen wurden, eben von den Bäckerjungen in den Gassen gepfiffen. Auf diese Weise konnte er das Evangelium in die Herzen der Menschen reinsingen, dass er Melodien hatte, die die Menschen gerne mitgesungen haben. Bei diesem Lied aber, da macht er was Besonderes. Das ist nämlich eine Parodie. Worum geht es nämlich in Purcells Oper? Da geht es darum, dass die Liebesgöttin Venus ihre Mittelmeerinsel verlässt, ihre zypriotischen Grotten, wie es da heißt, um fortan nur noch auf der schönsten aller Inseln zu leben, nämlich Britannia. Das habt ihr sicherlich alle gewusst, dass das die schönste Insel ist und nicht etwa die Inseln im Mittelmeer. Naja, den Engländern hat's geschmeichelt. Charles Wesley nimmt aus dieser Oper ganz, ganz viele fast wörtliche Wendungen auf in seine eigene Dichtung. Aber er sagt damit das genaue Gegenteil von dem, was das Opernlied sagt. Nicht unsere eigenen Vorzüge, weil wir die Schönsten und Besten sind, machen es, dass Gott uns auch zugeneigt ist, sondern Gottes Liebe kommt eben zur Erde herab, ohne dass wir das verdient haben. Wir sind nicht die Schönsten und Besten, wo Gott dann sagt, ja, bei euch möchte ich natürlich gerne sein, sondern wir sind die, die es dringend nötig haben, dass Gottes Liebe zu uns kommt, weil wir selber mit unseren Möglichkeiten, mit unserem Wollen und Vermögen überhaupt nicht weit kommen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, nicht, weil wir so viele Vorzüge haben, sondern wir werden unverdient beschenkt mit dem, was Gott uns gibt. Gottes Liebe ist immer zuvorkommend. Aber wir können und wir sollen darin einstimmen. Hat uns nun Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Amen.